Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, habe ich jetzt auch viele Leute, und ich will mich dazu auch gerne mitzählen, die sich Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen haben, was studiere ich denn? Also ich habe zum Beispiel, bevor ich klinische Psychologie studiert habe, habe ich Medienwissenschaften studiert und habe mir auch Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen. Ja, sollte ich nicht lieber Jura machen oder was auch immer. Glaubenssätze, dass ich in dem Alter schon wissen muss, was mich da überhaupt erwartet. Und also so dieses, ich sollte doch jetzt eigentlich schon wissen, wo ich in 10 oder in 5 oder 10 Jahren bin. Was halt eigentlich, ja, also absurd ist.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie immer zuerst, was ist in der letzten Woche bei uns passiert? Nachdem wir letzte Woche mit unserem WM-Fotografen Paul Ripke sprechen durften, haben uns eine Vielzahl von Nachrichten erreicht, die nicht unterschiedlicher sein hätten können. Zum einen wurde diskutiert über seine Gefängnisstrafe, darüber, ob wir zukünftig noch mehr solcher kreativen Köpfe einladen können und sollen. Und der ein oder andere hat uns erzählt, dass er lachend aus der Vorlesung gehen musste. Es war alles dabei. Ansonsten nimmt das Jahr so langsam Fahrt auf und wir bekommen regelmäßig die Frage, wann ist der nächste Gipfel? So viel dazu an dieser Stelle. Habt noch etwas Geduld. Es kommen bald mehr Infos. Genug zu letzter Woche. Kommen wir zu unserem heutigen Gast und warum du diese Folge unbedingt hören solltest. Ich durfte in dieser Folge mit einer jungen und wirklich super sympathischen Gründerin aus Berlin sprechen, Viktoria Lindner. Vor 2 Jahren gründet sie das Unternehmen Dunn Trainings, welches eine Art HR-Interimsmanager für Unternehmen anbietet. Ihr Spezialgebiet ist es, Talente zu fördern für Unternehmen, zu entdecken, aber auch Unternehmen dabei zu helfen, Perspektiven für ihre Mitarbeiter zu entwickeln und langfristig diese zu binden und zu motivieren. Super spannend, da Vicky quasi so einige Nägel mit Köpfen mit dieser Folge machen kann. Zum einen hat sie einen Lebensweg, mit dem wir uns alle, würde ich fast sagen, identifizieren können, da sie dieselben Glaubenssätze, Vorurteile hatte wie die meisten von uns, auch das erste Studium erfolgreich abgebrochen hat und jetzt aber auch durch ihren Job, durch ihr Startup genau weiß, welche Skills später im Arbeitsleben wichtig sind. Und sie hat einen sehr genauen Blick auf Startup versus Corporate. Ganz konkret spreche ich mit ihr über die Zeit nach dem Studium und wie entscheidend ein Praktikum sein kann für die spätere Laufbahn, warum pure Naivität zum Gründen unbedingt dazugehören sollte und, wie schon gesagt, welcher Typ Mensch ins Startup oder ins Corporate gehen sollte und warum. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe mir diese Folge mehrmals angehört und immer wieder Notizen gemacht, da sie einfach super hilfreich sind, aber auch super simpel und jeder sich so ein bisschen hinterfragen kann, wo er gerade steht. Also hört rein und erfahrt, wie so ein Praktikum euren Lebensweg massiv beeinflussen kann. Viel Spaß! Heute dürfen wir mit einem Gast hier sitzen, die vermutlich Mitte 20, 25, 26, ja. Die vermutlich wie sonst keine andere Person einen Einblick in die erfolgreichsten Startups in Europa hat. Sie berät Unternehmen wie N26, Foodspring, noch viele weitere und hat eine ganz andere und eigene Perspektive auf die Unternehmenskultur. Sie berät Unternehmen da drin. Da wollen wir heute drüber sprechen, wie sie da eigentlich hingekommen ist, mit Mitte 20 schon ein Unternehmen, jetzt hat sie gerade erzählt, von fast 30 Leuten zu führen. Herzlich willkommen, Viktoria Lindner.
Hallo.
Vicky, du hast gerade schon gesagt, du hattest heute Morgen schon dein erstes Interview.
Ja,
wie ist
genau.
Dein Tag gestartet?
Wie ist mein Tag gestartet? Ich bin aufgewacht ohne Wecker, wie immer, weil ich bin ein Early Bird. Ich wach schon immer vor dem Wecker aufgefüllt.
Und wie viel Uhr?
6:30 Uhr, glaube ich ungefähr, ja. Und duschen und dann zu meinem Interview. Aber es war ein schönes Interview, weil es war intern. Wir haben jetzt gerade internen Zuwachs bekommen quasi bei uns und haben gerade viel One-on-Ones, holen viele von unserem eigenen Team darüber ab, was jetzt in Zukunft ansteht, wie wir das Ganze managen werden, wie die Struktur sein wird. Und habe mich mit meinen beiden Partnerinnen getroffen und haben halt da quasi mit einem aus unserem Team das One-on-One gehabt.
Und jetzt hast du dich da lang in Zug gesetzt und bist zu uns nach Hamburg gekommen.
Genau, dann bin ich direkt in Zug und los. Ja.
Dann sind wir eigentlich schon bei der Frage, wer bist du, was machst du eigentlich?
Wer bin ich, ja. Eigentlich bin ich wie sagt man das, ein Crazy Bird, so ein bisschen. Also totaler Quereinsteiger in dem Bereich. Ich habe eigentlich klinische Psychologie studiert in Berlin und in Holland und bin dann total random in den Startup-Bereich reingekommen, weil ich glaube, es kennt so gut wie jeder, der mal Pflichtpraktikas machen muss im Studium. Gerade in Psychologie hast du immer so ein bisschen die Wahl zwischen, du gehst in den klinischen Bereich, also letzten Endes ins Krankenhaus, oder du kannst im HR quasi ein Praktikum machen. Zu dieser Zeit war das für mich noch so ein Riesenfragezeichen, was ist dieser HR? habe ich dann relativ lustig herausgefunden, weil ich habe, vielleicht nochmal um zurückzuspringen, ich habe davor eine Weile gemodelt, einige Jahre sogar.
Recht erfolgreich.
Und ja, ja, auf jeden Fall im kommerziellen Bereich ja sehr erfolgreich, aber hatte einen Werbespot gedreht damals für eine bekannte Marke, wie ich übrigens witzigerweise auch heute hier gelandet bin. Foodspring heißen die und habe für die mal so Nahrungsergänzungsmittel einen Werbespot gedreht und habe da die Gründer kennengelernt und war ganz cooler Talk und haben halt damals zu mir gemeint, du pass auf, hier Praktikum, melde dich doch einfach mal, wir suchen immer HR-Leute. Und so kam auch die ganze Sache dann zustande, dass ich mich gemeldet habe und gesagt habe, okay, ihr habt mir ja mal damals gesagt, ich kann bei euch ein Praktikum machen, klingt gut.
Jetzt will ich es auch machen.
Genau, lass das jetzt einfach mal machen, ich muss jetzt meine 3 Monate Pflichtpraktikum machen. Und dann bin ich bei Foodspring in der HR-Abteilung gelandet und so hat eigentlich alles angefangen, weil ich dann das erste Mal überhaupt, ja, sag ich mal so, Kontakt mit Startups hatte und in die ganze Branche so ein bisschen reingekommen bin. Hab dann so eine Schicksalsbegegnung, glaube ich, gehabt mit meiner ehemaligen Chefin, jetzigen Partnerin. Die war nämlich dort als Externe sozusagen, also genau mit der Firma, die wir jetzt haben, drinne zu der Zeit und hat eben mit die HR-Abteilung zusammen aufgebaut, Leadership-Trainings gegeben und die Themen. Und es war so ein bisschen, ja, ich sag mal so, Business-Liebe auf den ersten Blick. Nicht ganz, aber wir wussten, als wir uns, glaube ich, gesehen haben, relativ schnell, dass das irgendwie so einen gemeinsamen Weg für uns geben wird. Und so hat es dann auch angefangen. Also ich bin dann danach, nachdem mein Praktikum zu Ende war, habe ich bei ihr angefangen zu arbeiten. Und wir haben dann einige Jahre zusammen in der Firma gearbeitet, bis ich dann aus der Firma die zweite Firma mit ausgegründet habe.
Und so die heißt es, also, heute, was macht ihr?
Die heißt heute Dann und oder hieß Dann Trainings. Und jetzt legen wir beide Firmen gerade wieder zusammen, sodass wir jetzt wieder unter einem Dach zusammen funktionieren in Zukunft.
Und was macht ihr?
Wir sind Interim Manager im HR-Bereich an sich. Also was, glaube ich, besonders ist, ist, dass wir eigentlich sozusagen Sparring-Partner für alle schnell wachsenden Startups sind, wenn es darum geht, das ganze People-Thema abzudecken. Also sowohl Talente bekommen als auch Talente, sage ich mal so, zu ihrer Höchstform im Unternehmen mitzuentwickeln und gleichzeitig natürlich zu behalten und das ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Aber ihr macht nicht aktiv Recruiting? Also ihr sagt,
wir machen auch aktiv Recruitment, genau, aber eben als einen Teil. Also wir decken letzten Endes die ganze Talent-Komponente ab. Wir machen aktiv Recruitment, wir machen aber auch Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und letzten Endes das ganze Kulturthema.
Das ist, glaube ich, du bist der perfekte Gast, weil es ja im Prinzip darum geht. Also zum einen, was sind Talente, wie findet man sie, wie kann ich mich persönlich entwickeln? Nochmal kurz zurück, du hast damals Psychologie studiert.
Ja.
Bist du Berlinerin? Wo kommst du her?
Ich bin Berlinerin, ja. Ich komme aus Hinterpankow. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich sag immer nur Hinterpankow, weil ab da kennt halt kein Nicht-Berliner mehr, was kommt. Also das ist so Brandenburg.
Aber ist Pankow Plattenbau?
Nee, Pankow nicht. Nee. Dahinter wird es dann irgendwann Platte.
Ja.
Aber ich bin eigentlich super auf dem Bauernhof Land sozusagen groß geworden. Meine Eltern haben da ihr Haus und ich bin in Brandenburg zur Schule gegangen.
Hast du Geschwister?
Ich habe keine Geschwister, leider. Ich hätte sehr gerne welche, aber es war nicht drin.
Okay, und wie würdest du deine Kindheit so ein bisschen beschreiben? Warst du ein fröhliches Kind? Warst du sehr extrovertiert?
Ich war, glaube ich, experimentierfreudig. Also ich war immer so jemand, der auf Bäume geklettert ist.
Warst du bei den Pfadfindern?
Nee, bei den Pfadfindern war ich nicht. Aber ich habe ja immer lustige Ideen gestartet, schon als Kind. Also es ist ganz witzig, weil ich habe immer so versucht, so eine Art kleine Businesses zu starten. Ich hatte mal sowas, das hieß irgendwie Drinkbar. Da habe ich so mit Säften, die meine Eltern natürlich schön sein mussten, Cocktails versucht zu mixen und zu verkaufen vor der Tür. Dann hatte ich mal sowas, das hieß Magic Shop. Das war auch geil. Da habe ich so mit irgendwie so was Kreatives mit Ton haben sie mir geschenkt. Da habe ich so Figuren gebastelt und angemalt und die versucht zu verkaufen. Also ganz witzig eigentlich. Ich war so ein super sportliches Kind halt. Ne? Super viel Sport gemacht, habe super lange Handball gespielt. Weil mein Dad ist Handballtrainer. Und
das wäre jetzt meine nächste Frage. Das Unternehmerische, kommt das irgendwie von dir zu Hause? Haben deine Eltern dir das früh mitgegeben?
Ja, auf jeden Fall sind beide selbstständig, aber ganz andere Bereiche, also alles so super Passionsbereiche, ne? Und ich glaube, so bin ich auch aufgewachsen. Also ich war immer so mit dem, mach irgendwas, was du halt dir vorstellen kannst, den Rest deines Lebens zu machen, und wenn es dich glücklich macht, wird es schon irgendwie zu Erfolg führen, so in dem Sinn.
Also, das hast du schon früh eingetrichtert bekommen.
Ja, meine Mom ist Modedesignerin und mein Dad ist Handballtrainer, und das sind jetzt, sage ich mal so, nicht die Jobs, Berufe, die du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Lab entwickelst, um daraus ein dickes Business zu machen.
Was du ja im Endeffekt dann aber getan hast, oder?
Ich habe letzten Endes, bin ich irgendwie so ein bisschen, also genau dem gefolgt. Ich bin dem gefolgt, was mir Spaß macht, und dem gefolgt, was, wo ich glaube, dass ich es mir vorstellen kann, einfach noch sehr lange Zeit zu machen, weil ich dran aufblühe. Und der Rest kam tatsächlich so. Also das war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und da die Strategie vor Augen hatte.
Das haben wir beide gestern. Wir haben gestern kurz telefoniert, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Es reden ja immer alle von, finde dein Purpose, finde das, was dir Spaß macht. Und du hast gesagt, du hast eigentlich ein relativ einfaches Verfahren gehabt.
Ja, just do it. Also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, habe ich jetzt auch viele Leute, und ich will mich dazu auch gerne mitzählen, die sich Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen haben, was studiere ich denn? Also ich habe zum Beispiel, bevor ich klinische Psychologie studiert habe, habe ich Medienwissenschaften studiert und habe mir auch Ewigkeiten in den Kopf zerbrochen, ja, sollte ich nicht lieber Jura machen oder was auch immer.
Warum? Also wo hattest du das her? Waren das so Glaubenssätze?
Genau, so Glaubenssätze, dass ich in dem Alter schon wissen muss, was mich da überhaupt erwartet. Und also so dieses, ich sollte doch jetzt eigentlich schon wissen, wo ich in fünf oder zehn Jahren bin. Was halt eigentlich, ja, also absurd ist, weil da kommen so viele Entscheidungen täglich, ob man nach links, nach rechts geht, geradeaus, nach unten, nach oben, und jedes Mal würde es sich in ein komplett anderes Leben führen. Und das Leben ist so voller Entscheidungen, dass man, glaube ich, einfach mal loslaufen muss und dann eben jedes Mal an dem Punkt, wo du eine Gabung hast, sagen musst, okay, was fühlt sich richtig an? Gehe ich jetzt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, und dann irgendwo, ich meine, deswegen hat man ja Werte, so, ne? Ja. Und ich glaube, die treiben einen so ein bisschen, dass man da auch die richtigen Entscheidungen fällt.
Aber man muss ja dann auch den Mut haben, wenn du gesagt hast, du hast Medienwissenschaften angefangen, das dann auch wieder abzubrechen.
Das war, also super interessant, dass du das sagst, war tatsächlich bisher auch so einer meiner größten Momente, wo ich mir selber sagen musste, das ist jetzt kein Fehler oder sowas, sondern ich bin eigentlich so ein Typ, wenn ich was anfange, dann bringe ich es zu Ende. Also ich bin wirklich da sehr diszipliniert auch und bin jetzt überhaupt nicht so ein Abbrechtyp. Und dann war ich aber an so einem Punkt, wo ich mir dachte, krass, ey, es führt hier so ins Nichts irgendwie, und das ist für mich nicht, erst triggert mich nicht genug und ist auch einfach nicht spannend genug, und ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und habe dann einfach echt entschieden, das abzubrechen und was zu machen, wo ich null Ahnung hatte, wo es hinführt, so klinische Psychologie. Also ich wusste von Tag 1 an, ich kann mir nicht vorstellen, Therapeutin zu werden, aber ich wusste, ich finde das Studium spannend.
Du findest es spannend, wie Menschen funktionieren.
Genau, und dann habe ich es halt einfach mal gemacht.
Um Psychologie studieren musst du noch aber ein relativ gutes Abi haben auch, oder?
Ja.
Was hast du für ein Abi gemacht?
1,4.
1,4, das ist sehr gut.
Ja, ja.
Also ich glaube, in Hamburg brauchst du für Psychologie 1,1 oder sowas.
Das ist schon, ja, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Nee, ich habe in Potsdam, habe ich meinen Bachelor studiert, da war es, glaube ich, noch nicht so streng. Und dann habe ich meinen Master in Holland gemacht, weil die ein anderes Bewerbungssystem haben. Also die schauen nicht nur so auf deine Numerus Clausus, sondern die schauen halt wirklich, was hast du vorher gemacht? Und ich hatte ja nur schon wirklich einige Berufserfahrungen zu der Zeit und auch einfach so ein, ja, so eine Art Motivationsbrief, in dem du halt wirklich sagst, warum du das machen willst. Und ich finde das ein ziemlich cooles Verfahren.
Glaubst du, die Holländer sind fortschrittlich als wir, also was Bildungssystem und sowas angeht, du hast den Vergleich.
Die sind schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also es war super praxisnah. Also ich habe wirklich klinische Psychologie studiert, der letzten Endes, jeder, der das studiert, geht da eigentlich rein, Therapeut zu werden, ne? Also in irgendeiner Art und Weise oder Research oder solche Sachen zu machen, also Forscher. Und wir hatten super praxisnahe Sachen. Also wir haben von Tag 1 an mit Schauspielern geübt, also eben wirklich, die sehr, sehr gut darauf trainiert waren, bestimmte Disorders sozusagen darzustellen, also PTSD oder sonstiges, bipolare Störungen und alles mögliche, und wir mussten halt sozusagen Intake-Interviews machen, rausfinden, was es sein könnte, Diagnosen stellen und irgendwann dann mit echten Patienten, die sozusagen so eine Art, ja, das nennt sich so, Leute, die auf der Warteliste sind, die dürfen dann quasi schon mit den Unis zusammenarbeiten, sodass sie halt quasi überhaupt schon mal Kontakt haben, ne? Weil ich glaube, das ist in dem Moment das Wichtigste für Menschen, dass sie so einen Hoffnungsschimmer halt auch bekommen, dass es Hilfe gibt.
Ich glaube, Psychologie ist ja noch ein, es gibt ja ein, zwei Startups, irgendwie so Nora Blum und so Self-Help, ja, die ja dieses Thema irgendwie angehen wollen, weil es einen riesen Rückstau gibt an Leuten, die irgendwie auf Behandlung warten. Voll. Warum hast du dich nicht entschieden, Therapeutin zu werden? Also, ab wann hast du das gemerkt? Warum, erstmal kommt ja Bachelor gemacht, würde der Bachelor schon reichen oder musst du den Master machen?
Nee, und du musst auch noch 5 Jahre Therapeutenausbildung machen. Also momentan ist das System noch sehr, sehr strikt darin, und es gibt bisher auch nur eine einzige wie sagt man das, ein einziger Approach oder eine Richtung, die von den Kassen finanziert wird. Und jetzt ist, glaube ich, jetzt momentan ist gerade so eine Änderung dabei. Aber das wäre halt Cognitive Behavior Therapy. Und ich weiß nicht, ich wollte einfach zu der Zeit erstmal schauen, wo es mich hingeführt hat. Und wie gesagt, ich war ja dann auch schon beruflich drin und habe mich dann eben einfach entschieden, ich gehe erstmal den Weg. Den anderen Weg kann ich immer noch gehen und dann würde tatsächlich gerne noch ein bisschen warten, bis das System reifer ist dafür, dass ich das machen kann, was ich will damit.
Könntest du dir heutzutage noch vorstellen, wieder Therapeutin zu werden, also dahin wieder zurückzugehen?
Also wie gesagt, ich glaube, ich könnte nie Therapeutin allein werden, aber ich will auf jeden Fall nochmal was in der Branche machen. Das ist auch nochmal so...
Wobei du jetzt schon relativ nah dran bist.
Ja, das sagen viele. Ja, sagen viele. Das fragen auch viele tatsächlich immer so, hast du ja gute Skills gelernt, um das zu machen? Nicht wirklich. Also nee, nein. Also wir reden halt von wirklichen Disorders, ne? Also das sind eben wirklich psychisch kranke Leute und oder wie gesagt auf jeden Fall Leute, die eine harte Phase haben und was man eher lernt, ist ganz kurz mal den Realitätscheck, dass das, was wir hier alles machen, so in dem Bereich, uns geht's sehr, sehr gut. Ne? Und wenn du dann Leute vor dir hast, die keine Hoffnung mehr haben und wie gesagt Selbstmordversuche hinter sich und solche Themen.
Hast du sowas mitbekommen? Also hast du mit solchen Leuten gesprochen auch?
Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Also es ist halt häufig einfach jeden Fall sind, sage ich mal so, die Suizidgedanken häufig einfach ein Begleitsymptom von Depressionen, auf jeden Fall, ja.
Das leitet ja eigentlich zu der Frage, wenn du sagst, uns geht es ja allen sehr, sehr gut im Vergleich zu den Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja. Warum beklagen sich trotzdem so viele Menschen aus deiner Sicht? Also es gibt ja trotzdem, also dann würde ich es ja Jammern auf hohem Niveau nennen.
Mhm. Ja, das hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob ich das sage, so Maslows Bedürfnispyramide.
Klar.
Wir haben halt alles, wir sind so ein bisschen, ich sag's mal so, die satten Maden, uns geht's zu gut. Wir haben halt alles, was unten, was früher nicht und was einfach nicht mal gegeben war, ne? Also weiß ich nicht, Nahrung, soziale Zugehörigkeit, überhaupt ein Sicherheitsgefühl zu haben. Ich meine, wir leben in Deutschland, das ist hier passiert gefühlt nichts, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und dann fängst du eben an, dich in den ganz oberen Ecken zu beklagen, ne? Weil eben das Thema Selbsterfüllung, Purpose Drive und alles fehlt. Und es ist ja immer auch ein Referenzpunkt, sage ich mal so, von dem man anfängt zu klagen. Ne? Also einfaches Beispiel, so Gehälter ist ja dasselbe. Ne? Also deswegen sagt man ja auch bis zu 60.000 Euro, glaube ich, im Jahr Jahresverdienst steigt das Glück und dann hört es halt auf.
Genau, weil du hast 6.000 eben, netto oder so.
Oder sowas, ja. Und dann hört es halt auf. Und ich kann es zu 1000% unterstreichen generell. So, ne? Dass halt irgendwann wirst du nicht mehr glücklicher dadurch, sondern dann nimmst du das halt als Status Quo wahr und alles Weitere ist irgendwann einfach kein Add-on mehr und du schätzt es nicht mehr so stark. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich das irgendwie immer mal wieder bewusst zu machen, was man eigentlich hat. Und stell mal vor, die unteren Pfeiler würden wegbrechen. Wie schlecht es dann sein könnte.
Erdest du dich irgendwie? Also wie holst du dich in irgendeiner Form wieder zurück? Erwischst du dich selber manchmal auch in der Falle, oh, jetzt jammer ich hier aber auf sehr hohem Niveau?
Absolut. Also ich und genau dann hole ich mich auch schnell wieder runter, glaube ich. Also wie erde ich mich? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da relativ bewusst. Ich bin auch viel gereist und ich habe auch schon viel gesehen, so in anderen Ländern und weiß eben einfach, dass es ganz anders sein kann, so, ne? Und dass man da sich sehr, sehr bewusst sein kann, wie privilegiert man überhaupt ist, dass man man kann es nicht anders nennen, aber wie glücklich ich sein kann, dass ich überhaupt in Deutschland geboren bin oder solche Sachen, ne?
Und dass du jetzt ein Unternehmen führst mit fast 30 Mitarbeitern.
Hätte anders laufen können, auf jeden Fall, ja.
Du hast ja gesagt, das war quasi ein kleiner Schicksalsschlag, dann, dass du bei Foodspring dann über Glück an diesen Job gekommen bist, darüber das Praktikum bekommen hast, deine Businesspartnerin oder heutige Businesspartnerin kennengelernt hast. Erzähl mal, wann warst du durch mit dem Studium?
Also mit dem Studium final durch war ich 19?
Ja.
Ja, 17.
17.
Ja.
Gefühl, also hast du viel aufgeschoben noch im Studium, weil du es gerade so betont hast? Oder hast du
das Studium? Naja, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben, während ich die Firma gegründet habe. Also es waren ein paar Nachtschichten, die ich da mitgenommen habe, auf jeden Fall, ja.
Okay. Wie kam die Idee damals dann mit dem Business zu starten während des Studiums? Was waren die Gedankengänge?
Kam gar nicht. Das war, also, oh Gott, hört da nicht hin, macht das nicht so.
Hört genau hin.
Das hat mit einem Wodka Lemon begonnen. Es war wirklich Hals über Kopf tatsächlich. Also wir haben einfach beide, wie gesagt, meine ehemalige Chefin und ich haben uns schon jetzt sehr, sehr, sehr gut verstanden. Wir saßen einfach da und dachten so, wollen wir nicht einfach nochmal was Zweites machen? Und ich war, und das Gute ist, ich war naiv genug, einfach Ja zu sagen, weil Hätte ich das Wissen jetzt, was da natürlich kommt, was man ja auch erst durchs Tun dann sozusagen lernt, wüsste ich nicht, ob ich so naiv einfach ja gesagt hätte und gesagt, cool, pass auf, wir melden jetzt ein Unternehmen an und hier kommen GmbH, einfach mal reinschmeißen und let's do it irgendwo so, ne? So ohne wirklich Plan, sage ich mal. Und das ist, um den Abschluss dazu zu finden, das Beste, was ich hätte machen können. Weil genau so geht man überhaupt frei genug und auch mutig genug überhaupt daran, es zu machen. Weil ich glaube, wenn man vorher sich schon den Kopf so krass darüber zerbricht, ob das jetzt hier alles funktioniert oder wo das hinführt und was man da hat, das kommt halt auch einfach. Just do it, irgendwann mal.
Und so Geldsorgen, irgendwie zu sagen, okay, wenn wir eine GmbH gründen, dann müssen wir erstmal 25.000 Euro auf den Tisch legen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Da hatte ich halt, wie gesagt, einfach mal auch wieder Thema Privileg, eindeutig. Durchs Modeln natürlich ganz gut Geld verdient zu der Zeit und glücklicherweise nicht alles für Gucci-Taschen auf den Gehauen. Nee, alles gut. Aber hab's halt dann natürlich ein bisschen Rückhalt gehabt und hatte halt durch meine Partnerin auch nochmal Unterstützung und dann trotzdem, also klar, ich musste von Tag 1 an mein eigenes Gehalt verdienen. Also dann war auch Schluss. Also klar, die Gründung war drin und das war's aber auch. Also
erzähl nochmal, was war der Business-Gedanke im ersten Moment, als du beim Wodka Lemon sah? Also was hat sie
zu dir gesagt? Der Business-Gedanke war, und der spiegelt sich bis heute in der Firma wieder, dann Trainings. Also der Business-Gedanke war eigentlich, mehr in dieses Thema Workshops und Trainings noch einzugehen. Also noch viel mehr so Leadership-Sachen mit aufzubauen, Feedback-Trainings aufzubauen für Unternehmen. Also schon Startup-Fokus, aber stärker wirklich so Trainings. Letzten Endes sind wir halt eher so wirklich so eine Art Interim-Manager geworden, der eben dieses ganze Thema People abdeckt beim Unternehmen.
Und da seid ihr drauf gekommen, weil ihr selber aus den Unternehmen, wo ihr gearbeitet habt, gesehen habt, dass es einfach nicht gut läuft?
Genau, also was heißt nicht gut läuft? Wir haben einfach gemerkt, dass es ein großer Need ist. Es ist einfach noch ein Thema, was noch nicht sehr, sehr viel abgedeckt ist, was einfach noch nicht super, auch einfach noch nicht, also ich kann es ja anders sagen, einfach noch nicht gut ist. Also es gibt einfach noch nicht, es gab nicht viel Gutes zu der Zeit auf dem Markt, fand ich jedenfalls, was wir mit wahrgenommen haben und haben halt entschieden, pass auf, wir glauben, durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben und durch das Wissen, können wir das irgendwie besser machen. So hat es eigentlich angefangen.
Und dann habt ihr euch hingesetzt, einen Businessplan geschrieben und...
Wir haben nicht mal einen Businessplan geschrieben, wir haben einfach angefangen.
Womit habt ihr angefangen?
In Barcelona.
In Barcelona.
Ich bin erstmal 3 Monate nach Barcelona geflogen und habe da angefangen und habe halt Step by Step, also du sitzt eben da vor einem weißen Blatt Papier und fängst halt an, erstmal irgendwas auszuprobieren. Das ist so...
Auszuprobieren, war es ein Konzept zu schreiben für so einen Workshop, welche deine Kunden sein können, hast du ein Pitch Deck geschrieben?
Nein, also ich habe nicht mal Pitch Deck geschrieben. Also wir haben ja auch keinen, wir haben ja auch nicht geraced oder sowas. Wir haben ja keinen
aber für Kunden,
Money mit reingenommen.
Du,
ne?
du musst ja einen Kunden, musst ja auch akquirieren.
Genau, also ich habe halt angefangen, Konzepte zu schreiben. Also wie ich mir das vorstellen kann, wie was sozusagen der Inhalt von dem Workshop sein kann und was das Outcome sein und wie man sowas aufbauen kann. Ne? Und so hat es angefangen. Und dann hatte ich meinen ersten Workshop witzigerweise in Barcelona gegeben zum Thema Core Values, die wir für ein Unternehmen definiert haben. Und so kam das dann nach und nach. Also es ist wirklich so, du kriegst ja, und das ist ja das Schöne, du darfst ja nicht vergessen, dass du ja in ständigen Austausch mit auch sehr, sehr, also sehr, sehr erfahrenen und sehr, sehr tollen Menschen bist, auch in den Unternehmen, in denen du bist und die dich ja selbst auch inspirieren, was denn noch, also was du denn noch hättest anders machen können und was denn vielleicht auch noch gebraucht wird und so ergibt sich das, ne? Also man denkt immer, man rennt in so eine super Blackbox rein und man weiß nicht wohin, aber das, also es ist wirklich so Step by Step und alles wird irgendwann so gräulich und irgendwann hast du halt, siehst du deine Hand vor Augen so ein bisschen.
Und du und deine Partnerin habt, okay, Barcelona, stell ich mir ziemlich gut vor zum Start der Arbeit.
Ja.
Ab wann habt ihr gemerkt, dass es läuft? Wo kam so der Tipping Point? Würdest du jetzt schon sagen, es läuft?
Ja, es läuft. Also es muss laufen. Wir sind, wie gesagt, wir müssen profitabel sein, weil wir auch kein Venture Capital oder sonstiges mit drin haben.
Deswegen. 23 Mitarbeiter Vollzeit?
Ja.
Hast du gesagt?
Ja.
Das ist ja eigentlich auch schon... Im Prinzip ist ja fast schon wieder dein eigener Kunde, was du ja auch eben gesagt hast. Also das, was du bei anderen Startups...
Ist richtig.
Du berätst lustig, die, ja. Was passiert,
machen
wenn ihr
auch.
Wachst.
Wir testen auch bei uns echt viel. Also es macht auch super viel Spaß. Ich nehme immer so uns selbst und teste halt auch teilweise neue Module und das ganze Thema, was super interessant ist bei uns, was wir jetzt beispielsweise auch bei Kunden, gerade in Barcelona viel aufsetzen, ist dieses Thema Remote Teams, weil es einfach einen riesigen Talent Gap gibt, gerade für, sag ich mal so, Firmen, die einfach unattraktive Standorte haben. Ich kann es jetzt nicht anders anders sagen, aber das trifft es tatsächlich sehr. Und natürlich trotzdem irgendwie wachsen wollen, ne? Und aber beziehungsweise auch Größen haben, wo du in Berlin-Mitte halt vielleicht auch einfach kein Office mehr findest und deswegen halt weiter rausziehen musst. So. Und dann hast du aber willst halt weiter wachsen und musst halt weiterhin die irgendwie guten Talente gerade im Tech-Bereich bekommen. Und dann musst du dir eben, anstatt, sag ich mal, so zu überlegen, wie kannst du die Leute jetzt noch mehr zwingen, da hinzukommen, vielleicht einfach mal dich selbst mal ändern. Leute sind immer gerne, die ändern gerne, wollen das ganze System ändern, anstatt mal bei sich selbst anzufangen, um selber mal anders zu denken. Einfach mal anfangen, andere Konzepte in Erwähnung zu ziehen. Ne? Also beispielsweise eben mit Remote-Teams zu arbeiten. Das ist aber, also ich meine, in Deutschland geht das noch, in Spanien ist es noch wesentlich härter, was dieses Thema Vertrauen und überhaupt so Menschen-Approach oder so ein Ansatz, wie man Menschen sieht und ein Ansatz, wie man glaubt, wer der Mensch ist, so mit umgeht. Ne? Es gibt ja immer so Theorie X und Theorie Y. So einmal der faule der Arbeiter, und, den ich genau beobachten muss, sonst macht er nichts.
Oh, habe ich auch gelernt im Studio. Ich habe ja nur ein bisschen was mitgenommen.
Und der, wenn ich ihm Autonomie gebe, er möchte was machen, weil es ja auch für ihn selbst eine Erfüllung ist. Ne? Und halt eben auch ein Purpose-Driven. Und genau das, da fängt es eben an. So entsteht eben auch Micromanagement versus Leute, die es einfach wirklich, ja.
Arbeitet ihr wirklich machen. mit diesen, du hast ja zwei Theorien genannt, arbeitet ihr wirklich mit diesen, ja, wirklich alten Theorien noch, so über die Menschen? Also setzt ihr auch so eure Modelle auf oder sagt ihr, das ist komplett?
Das ist, also wir arbeiten gar nicht mit Theorien. Das ist, glaube ich, für mich immer ganz gut, sowas im Hinterkopf zu haben, weil ich auch glaube, sowas kommt ja auch nur auf, weil sich Leute damit ja auch schon mal beschäftigt haben, ob das jetzt alles noch super zeitgemäß ist oder nicht. Aber ich glaube, so die Basis psychologischen Ansätze, so zum Beispiel auch gerade so von dem Thema New Work, ne? Ich glaube, das stimmt schon. Also da ist schon viel auch drin, was ich glaube, heute noch sehr zeitgemäß ist. Also zum Beispiel so die Needs für Menschen, damit sie halt glücklich sind halt Selbsterfüllung, dieses Thema Selbstbestimmtheit, Autonomie und ein Kontrollgefühl, ne? Und nicht Mate und eine Tischtennisplatte. Also so, ne? Und dementsprechend sollte man sowas eben auch bauen und nicht versuchen, glaube ich, Büros zu bauen, indem du halt möglichst viele Carrots platzierst.
Aber wir sind jetzt quasi, wenn ich das übertrage, wir sind ja an einem ganz entscheidenden Punkt. Ich bin nach dem Studium und ich suche jetzt nach einem Arbeitgeber, wo ich sage, alles klar, ich finde jetzt hier Purpose, ich werde hier gefördert, mir wird eine berufliche Perspektive aufgezeigt. Trotzdem ist ja eine riesengroße Unsicherheit da. Trotzdem wissen ja, ich würde mal behaupten, 80% der Absolventen immer noch nicht wohin und suchen händeringend nach dem ersten Praktikumsplatz.
Ja.
Was sagst du so einer Person?
Also ich sag mal so, das mit diesem Praktikumsplatz nach dem Studium tut mir tatsächlich ein bisschen leid, weil da so das System mit diesem Pflichtpraktikum leider ganz schön Deckel so draufsetzt, ne? Weil sich natürlich ich verstehe beides. Ich weiß noch, wo ich Praktikum gesucht hatte oder beziehungsweise ein Freund Praktikum gesucht hatte, der eigentlich gar nicht, er wollte jetzt noch gar nicht einsteigen, er wollte eigentlich super gerne nochmal ein Praktikum machen, hat aber natürlich diese Misere, es gibt nur noch Mindestlohnpraktikas, ne? Wo sich natürlich aus Unternehmersicht, also von der anderen Seite, denkt sich natürlich der Unternehmer, naja gut, der kann ja eigentlich, also er hat jetzt noch nicht wirklich ein Value Add für mich, ne? Weil den muss ich erstmal wieder an die Hand nehmen und wieder einarbeiten und der kostet mich aber schon ziemlich viel Geld. Dann nehme ich doch lieber irgendeinen Pflichtpraktikanten, der das halt noch machen muss, so, ne? Also so, das ist halt immer, ich weiß, dass es gut gemeint ist von der einen Seite, es ist aber trotzdem dann so realitätstechnisch schwierig, ne? Und auch wenn du sagst mit dem Praktikum, ich meine, was ist denn der Fall? Also wenn du, ich würde tatsächlich stark drauf schauen, dass ich mir ein Unternehmen suche, was Punkt 1, sag ich mal so, ein Produkt widerspiegelt, mit dem ich mich identifizieren kann, also wo ich so sage, da stehe ich hinter, und aber auch eine Kultur und vor allem auch Gründer beziehungsweise ein Leadership-Level, wo ich sage, ey, das sind Menschen, die ich würde jetzt nicht sagen, die mag ich, aber die respektiere ich. Also die schaue ich hoch irgendwo so, ne? Also die müssen jetzt nicht meine besten Freunde sein und es muss jetzt auch nicht alles so eine Kaugummikultur sein, aber es muss eben jemand sein, den ich respektiere und den ich halt irgendwie auch einfach schätzen kann.
Aber wie gehe ich jetzt ins Startup, gehe ich in einen Konzern, ich muss jetzt dieses Pflichtpraktikum finden oder dieses ja. Praktikum danach. Du sagst jetzt, ich soll nach der Kultur, nach dem richtigen Gründer schauen. Wenn ich jetzt aber zu einem PwC oder sowas gehe, da habe ich aber häufig keinen so weit Chef vor mir, sondern ich weiß noch nicht mal, in welches Team ich komme.
Ja.
Bist du ein Feind oder ein Freund von Konzernen? Kennst du auch deren Perspektiven? Arbeitet du mit solchen zusammen? Hast du eine Empfehlung quasi? Sagst du ganz klar, wenn du Typ XY bist, geh ins Startup, wenn du Typ WV bist?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn du ein Mensch bist, der sehr der an seine eigenen Fähigkeiten glaubt und kein Problem hat, mit Unsicherheit umzugehen und ein Rollercoaster sozusagen zu sein, dann geh in ein Startup. Also dann bist du jemand, der da auf jeden Fall wachsen wird. Wenn du jemand bist, der ein Sicherheitsmensch ist, der irgendwo gerne klar sehen möchte, wo er in den nächsten 5 Jahren ist, einen klaren Karriereweg vorgezeigt haben möchte, auch finanziell, ist es einfach mal so, auch finanziell eine Sicherheit irgendwie auf jeden Fall haben möchte, dann geh in einen Konzern, auf jeden Fall.
Kann quasi, wenn ich sage, alles klar, ich möchte mich beruflich erfolgreich entwickeln, ich möchte eine Karriere hinlegen und Startup ist für mich ein großes 5 Jahre Unsicherheit, siehst du aber quasi, dass diese 5 Jahre Unsicherheit ein Accelerator für später sein können, also wenn ich dann damit in Konzern gehen könnte, ist das ein Karriereweg?
Ja,
seht ihr das, also bei den Startups?
Klar, also guck mal, also es ist ja auch in der menschlichen Natur, dass du irgendwann gerne mal Sicherheit haben möchtest. Ne? Also wenn du jetzt weißt, dass du dein drittes Kind erwartest beispielsweise und irgendwann dann einfach keine Lust mehr hast, die ganze Zeit in einem unsicheren Bereich zu sein, wo du nicht mehr eben nur für dich selbst Verantwortung hast, sondern vielleicht auch für andere, dann kann man das natürlich wahrscheinlich verstehen, dass jemand sagt, ich glaube, ich möchte jetzt gerne mal in eine Managerposition in einem Konzern gehen, wo ich halt auch einfach mal weiß, dass ich da am Freitag um 4 raus bin. So, also ne, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin ein Freund von man lernt im tiefen Gewässer schwimmen. So. Also ich glaube, der Weg von Konzern in Startup ist schwieriger als von Startup in Konzern. Also beziehungsweise lernst du, es ist so ein bisschen, im Startup lernst du einfach, eigentlich wirklich im tiefen Gewässer zu schwimmen und gehst danach eben in einem Gewässer, wo es, glaube ich, wo du dich zwar adaptieren musst, wo es aber nicht so krass hart wird, sich auf die Umstellung einzustellen, sozusagen reinzugehen. Ja.
Kannst du nochmal so 3-4 Kundennamen von euch, die ihr berät, nennen? Und dann können wir mal schauen, an welchen Punkten sie sich befinden und wo es da häufig zu Problemen kommen kann.
Du meinst generell so Painpoints von Startups?
Genau, also wo erkenne ich, größter Painpoint ist wahrscheinlich die Wachstumsphase von 50 auf 100 Mitarbeiter in kürzester Zeit. Ich habe aber auch gehört, es soll ein sehr guter Zeitpunkt sein, als Mitarbeiter da noch mit einzusteigen. Oder soll ich mir lieber eins suchen, was noch sehr, sehr klein ist?
Naja, es ist halt wieder so eine Risikoabwägung. Ne? Also je größer du reingehst, desto kleiner ist wahrscheinlich deine Wirksamkeit in dem Moment, ne? Also ist ja logisch, klar, wenn da jetzt schon, weiß ich nicht, 190 sind, dann bist du halt, also dann hast du, auch wenn du in einer guten Position reinkommst, zwar noch einen Mehrwert, aber wahrscheinlich nicht mehr so beeinflussend, auch in welche Richtung es geht, also auch von Strategie und von wirklich, ja, wie man sich letzten Endes aufbaut. Je früher du reingehst, desto größer ist natürlich die Chance auf viel Mitspracherecht und viel Impact irgendwo, aber genauso unsicher ist es eben auch wieder. Also es ist wieder so eine Abwägung, was möchte man? Ne? Die Grundfrage dahinter ist, wie stark glaubt man an seine eigenen Fähigkeiten und an wie stark glaubt man daran, dass man da irgendwie was bewegen kann und einen Impact erzeugen kann? Und demnach muss man eben, glaube ich, abwägen, wo man sich sieht. Ja.
Du hast das Wort gerade Fähigkeiten genannt. Das ist auch immer ein wiederkehrendes Element. Das ist faszinierend. Hard Skills, Soft Skills. Sagst du, das ist ein Verhältnis von 50-50, das ist ein Verhältnis von 80-20 und wenn, welche Fähigkeiten sind besonders wichtig heutzutage? Was glaubst du, was fehlt vielen, was ist besonders gefragt?
Ja, also Hard Skills, Soft Skills. Also wie gesagt, es fängt an mit Soft Skills, weil nur so bist, also du kommst ja nicht auf die Welt mit Hard Skills, so, sondern es ist ja alles, was du dir über die Zeit aneignest. Ne? Du kommst aber mit einer Persönlichkeit irgendwo auf gewisse Art und Weise auf die Welt, wo du so sagst, bist du jemand, der sich intrinsisch motivieren kann, extrinsisch motiviert ist, der halt der auch so Ownership übernehmen kann und solche Themen. Ne? Deswegen, und den Rest, dadurch eignest du dir ja sozusagen die Hard Skills an. Also irgendwann solltest du Hard Skills haben, sonst wird es, glaube ich, schlecht in der Position.
Welches Hard Skills hast du? Was glaubst du?
Naja, ich würde jetzt wirklich tatsächlich sagen, dass ich relativ viel Expertise inzwischen im Entrepreneur-Bereich und im HR-Bereich habe. So. Also ich weiß schon ganz gut, wie inzwischen Business funktioniert, so Legal-Sachen und natürlich so, wie man HR-Strukturen aufbaut, ja. Das sind aber also Hard-Skills, die man halt gelernt hat über die Zeit. Das ist gelerntes Wissen oder Erfahrungswissen und mehr auch nicht. Aber es kommt aus den Soft-Skills, nämlich darauf, dass ich, glaube ich, immer sehr neugierig war und so ein Mensch bin, der sich nicht mit einer Wissenslücke zufrieden gegeben hat und immer dann jemand war, ich will das lernen und ich bin nicht damit zufrieden, dass ich es jetzt nicht kann.
Bist du so eine Perfektionistin?
Ja, doch, bin ich schon. Also, nee, Perfektionistin, glaube ich, falsch. Ich bin so richtig 80-20. Also ich bin so, ich beschreibe das immer so, Filmpark Babelsberg, diese Stehhäuser. So, weißt du, nach vorne hin steht es halt erstmal, aber hinten hin ist es eigentlich nur so ein Pappmaché, was einen echt schnell umfallen kann. So, das ist, glaube ich, trifft es ganz gut. Also ich bin, glaube ich, ein Macher, aber Perfektionist, also dass das jetzt auch wirklich krass detailorientiert ist und ja, super, also so, ich bin so ein MVP-Typ, ne? Also ist erstmal was da? Und wir machen das irgendwie?
Weil ich glaube, da habe ich letztens einen spannenden Artikel drüber gelesen von irgendeiner HR-Managerin, die gesagt hat, eine der häufigsten Fragen ist dann meistens, wie würden Sie denn Ihre Schwächen beschreiben? Und dann sagen viele, ah, ich bin zu perfektionistisch. Und die hat damals gesagt, das ist eigentlich genau die Antwort, die sie nicht hören wollen, weil wenn du ins Startup gehst, auch in welches, was schon größer ist, dann ist Perfektionismus genau falsch. Ja. Weil dann wird es so 120% und dann bist du wieder voll an dem Punkt, den du am Anfang genannt hast, denk nicht zu viel nach, du willst es perfekt haben, wie könnte der Kunde aussehen, sondern eigentlich reicht 80%, 80-20, mach es zu 80%, nach vorne sieht das schön aus, fake it till you make it, es gibt viele Begriffe dafür, genau, und dann geh erstmal damit raus und dann versuch damit erstmal zu lernen.
Richtig.
Genau. Würdest du unterschreiben?
Absolut, absolut. Also perfektionistisch in dem Sinn, ich will was machen, so bin ich, ja, aber dass es jetzt perfekt sein muss, gar nicht, das kommt halt auch alles irgendwie.
Wie findest du deine Inspiration? Also wenn du sagst, ihr überlegt euch neue Konzepte, schaust du viel in Silicon Valley, liest du viel Zeitung, komm so ein bisschen in deine tägliche Woche. Was passiert da?
Ich unterhalte mich gern mit Menschen. Das tue ich wirklich gern. Also ich habe
auch
super
so mit random
viele,
Menschen? Oder
ja, auch super gern mit random Menschen. Also ich glaube, genau so bekommt man super viel Inspiration, auch mal aus seinem eigenen Saft rauszukommen.
In den letzten zwei Wochen, welches Gespräch erinnerst du am meisten und worum ging es? was war das letzte inspirierende Gespräch, von dem du nicht erwartet hast, dass es das wird?
Jetzt am Wochenende, da waren wir Kitesurfen und da war ein Freund dabei, ein Franzose, und der macht was ganz anderes. Der macht, der zeichnet Zeichentrickfiguren. Also der ist sozusagen so, ja, der, also, und es war super interessant, weil mich interessiert hat, ob heute so dieser Beruf, also ob das doch gebraucht wird, dass du diese einzelnen Mimiken von Zeichentrickfiguren noch selbst zeichnen musst. Und also wie dieser Beruf aussieht, ne? Weil ich hatte im Kopf, dass es geht bestimmt schon alles irgendwie mega digital. Also es sind einfach nur so 3D-Sachen, die irgendwie der Computer macht. Und er meinte so, nee, das muss immer noch, es fängt immer noch mit der Scratch an und so weiter. Und der hat halt erzählt, wie das Leben eines Zeichentrickfiguren-Zeichners aussieht. Und sowas finde ich super inspirierend, wenn so Leute aus ganz anderen Bereichen halt ja, ihre Perspektive auf die Welt und warum sie das machen, erzählen. Und genau sowas inspiriert mich eben auch. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man sich nicht nur mit seiner eigenen Bubble den ganzen Tag beschäftigt, weil sonst wirst du so ein bisschen, siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Das ist
sondern
ja
eben genau raus guckst und einfach auch mal Menschen fragst, so wie sie Sachen sehen und was sie denn glauben, was jetzt wirklich ein Value-Add wäre. Also genauso wie in Unternehmen, ne? Klar könnte ich jetzt den CEO fragen, was er denn glaubt, was jetzt hier besser wäre, wenn wir was implementieren oder so weiter, ne? Gleichzeitig solltest du dich aber genauso mit dem Praktima unterhalten und zu fragen, sag mal, was ist denn dir aufgefallen? Was glaubst du, läuft hier irgendwie schief und was sollte besser funktionieren? Also ich bin großer Freund von Gesetz der großen Zahl, so, dass man eben schaut, möglichst viele diverse Meinungen auch einzusammeln.
Hattest du lange einen Irrglauben, der dir irgendwann bewusst geworden ist, das ist völliger Quatsch? Hast du irgendwas lange mit dir rumgetragen?
Vieles, glaube ich. Also völliger Quatsch ist zum Beispiel, dass man einen Plan haben muss, um was zu gründen. Also das ist, glaube ich, so eins der Irrglauben. Sondern es hat einfach wirklich was damit zu tun, dass man an sich glaubt und dass man was, dass man es einfach mal macht und guckt, was passiert. Also wie hoch ist denn die Fallhöhe auch? Also wir sind ja, wie gesagt, was ist die Fallhöhe? Also das ist so eins der Irrglauben. Dieses, wenn das jetzt nicht funktioniert, oh mein Gott, also es ist so, wie man das selbsterfüllende Prophezeiung, so, ne? Also wenn das nicht, dann passiert das und das und zum Schluss, Ende der Geschichte ist, ich verliere all meine Freunde und keiner mag mich mehr und ich werde auf der Straße. Wie realistisch ist das, dass das passiert? Genau gar nicht. Also auch, wenn das jetzt nicht funktioniert, Herrgott, dann wird es schon irgendwas geben. Also es geht halt weiter, ne? Life goes on.
Hast du Tim Ferriss 4 Setting gesehen, das Video?
Nee, habe ich nicht.
Da geht es genau darum. Das hat Adi, der Gründer von Captain Sun. Ja. Haben wir darüber gesprochen, dass du genau das machst, okay, ich habe jetzt eine Idee oder ich möchte den Beruf, ich habe aber Angst davor und du schreibst jetzt deine Angst auf und dann schreibst du die Cases hin, was könnte eigentlich passieren, was könnte am schlimmsten passieren und am Ende schreibst du auf, wie wahrscheinlich ist es und
das ist ein sehr therapeutischer Tool tatsächlich. Das machst du bei Depressionen, weil die Leute auch immer gerne in so Spiralen reinkommen, wo es damit endet, dass es alles ja gar keinen Sinn macht und ich brauche eigentlich nicht mal anfangen. Und wenn sie dann aber sozusagen einmal wirklich den Weg runterschreiben und mit Wahrscheinlichkeiten an die Seite ranschreiben, wie logisch ist das jetzt wirklich, dass morgen deine Familie dich verlässt, dein Partner dich verlässt und alle kein Mensch mehr da ist, merken sie halt auch zum Schluss, dass es eigentlich überhaupt gar nicht realistisch ist.
Depression, auch spannendes Thema. Wie heißt es, Quarterlife-Crisis oder sowas, dass viele Menschen mit Anfang, Mitte 20, glaube ich, sich jetzt schon früher was Midlife-Crisis und mit 40, dass du dich irgendwie neu erfinden willst. Ich glaube, jetzt gibt es das schon mit Mitte 20.
Ja.
Eigentlich müsste jeder das ja mal machen. Also was wäre das Schlimmste, wenn du nicht bist mit dem Studium durch?
Richtig.
Ich werde in den nächsten 2 Monaten mein Praktikum nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Richtig.
Weil es ist ja immer die Frage, bin ich gut genug? Wie sieht mein Lebenslauf dann eigentlich aus und wie komme ich da ran und ich will erfolgreich werden und ich will mit 30 am besten schon Millionär sein und ich will schon den Porsche fahren oder vielleicht auch nicht oder ich will die Welt retten. Das ist so eine spannende Frage, die irgendwie immer wieder in den Gesprächen aufkommt, wo die Menschen ganz, ganz viel Sorgen haben und ich glaube, heute auch, wenn wir das aufnehmen, heute ist ja die erste Female Edition von uns, wo es ja auch genau um das Thema geht, wie kann Frauen sich gegenseitig unterstützen, auch so ihren Weg finden, weil da gibt es ja auch noch viele Klischees. Erlebst du die eigentlich als junge Gründerin oder bist du davon komplett frei?
Also ich würde sagen, ich erlebe sie nicht, was aber auch damit was zu tun hat, dass ich mich selbst, glaube ich, gar nicht so sehe. Also für mich gibt's oder gab es diesen Unterschied tatsächlich nie. Also das war für mich nie, ich war nie auf dieser Quoten, sage ich mal so, Richtung, sondern ich war immer nur so, na, warum sollte ich das nicht können? Also es gibt jetzt für mich überhaupt keinen handfesten Grund dafür, dass ich das nicht genauso können könnte wie jemand anderes so generell. Ne? Und ich bin da ein ganz, ganz starker Verfechter auch, dass ich glaube, dass in dem Moment vor allem, ja, die Leistung irgendwo auch zählt, ne? Also, und ob sie jetzt von einer Frau geschaffen wird oder von einem Mann, ist halt dann in dem Moment so ein bisschen auch, möge der Bessere gewinnen. Also es ist eben generell so, das sehe ich auch bei Besetzungen oder sonstigen Themen tatsächlich so, dass ich einfach glaube, dass ich da kein Problem hätte, mich mit jemandem in den Wettbewerb zu begeben, irgendwie drum, dann ist es so, ne? Und wenn er besser ist, dann hat er es verdient anscheinend. Also dann ist das so. Ich habe es wirklich nicht erlebt und ich muss auch sagen, ich habe super, super tolle männliche Gründer kennengelernt und alles und die uns, also auch mein Team, wir sind schon auch noch mehr Frauen bei mir, das stimmt, mega auf Augenhöhe behandeln und auf keinster Weise uns das Gefühl geben, dass
es. Habt ihr noch nie eine Situation gehabt, wo ihr bei irgendeinem CEO wart und da im Training war, wo ihr da gedacht so, wow, also hat er das gerade wirklich rausgehauen?
Ja, doch, mit Sicherheit, aber dann kann er auch davon ausgehen, dass ich da zurückbälle. Also ja. Und das darf man auch nicht vergessen, also ne, ich glaube, das ist auch dann dieses Thema Gleichberechtigung. Ich meine, wäre ich jetzt ein Mann gewesen in dem Moment, dann hätte der mich wahrscheinlich auch genauso angebellt. So, also das darf man auch nicht vergessen, ne? Der hat das jetzt auch, der hätte dann vielleicht einen anderen Spruch gebracht, aber er hat einen Spruch gebracht. Und ich habe mich in dem Moment eben genauso auch einfach verhalten, wie ich mich mit, egal ob das jetzt auch eine Frau zu mir gesagt hätte, auch einfach verhalten hätte, indem ich eben auch gesagt hätte, pass mal auf, also, ne, so generell. Also deswegen, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es auch manchmal gar nicht mal nur so um Mann und Frau geht, sondern in dem Moment auch einfach um sein eigenes Territorium abzugrenzen und gar nicht so darum, dass ich jetzt eine Frau bin.
Ja, guter Punkt. Also ich glaube, du triffst einen guten Punkt. Das ist aktuell die Diskussion, Männer, Frauen. Wir haben jetzt auch in einem sehr spannenden Podcast darüber gesprochen, dass es jetzt gerade eine Bewegung gibt in den USA, die ist noch super klein,
ja,
wo es darum geht, dass Frauen sich quasi gerade selber verantwortlich machen für das, dass Männer quasi darauf reagieren. Das ist aktuell so ein absolutes No-Go. So, aber das haben wir mit einer Zeitgeistforscherin gesprochen, die genau solche Mikrotrends irgendwie untersucht Und die sagt, früher MeToo war das ganz klein, das war ein richtiges No-Go. Mhm. Und jetzt ist es quasi darum, jetzt, das sind relativ wenig Frauen, die sich halt hinstellen, was machen wir als Frau, dass wir überhaupt so beleidigt, begrapscht oder sonst immer werden. Und es gibt einen riesen Aufschrei, wie könnt ihr bloß, wir Frauen sind gerade dabei, in eine starke Position zu kommen und ihr zweifelt uns jetzt gerade an.
Ja.
Das ist wahnsinnig spannend. Also ich bin mal gespannt, was da, ob sie da mit ihren Trends richtig liegt oder nicht. Wir beobachten das. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Woche. Du hast am Anfang gesagt, du bist heute Morgen 6.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Hast du Morgenrituale? Duschst du jeden Morgen kalt? Trinkst du dein Glas O-Saft?
Ich brauche Kaffee. Ohne Kaffee geht gar nichts. Ich bin wirklich ganz grumpy ohne Kaffee.
Schwarz?
Nee, mit Milch.
Mit Zucker?
Nee, ohne Zucker. Okay. Auf keinen Fall. Nee, ansonsten bin ich eigentlich, ich jogge super gerne. Ich bin so ein, also einfach wirklich mich warm einpacken und eine Runde laufen gehen. Ich bin liebe Rennen. Ansonsten gerade, momentan bin ich eigentlich viel sehr früh am Arbeiten, weil ich morgens einfach, ich bin so ein Early
bis morgen,
Bird. Ich bin
morgens
Mensch voll. Also ich habe am meisten Energie bis mittags und habe halt, schaffe wirklich, glaube ich, bestimmt 2 Drittel bis mittags von meinem Tag und danach.
Wie dein mit deinem Arbeitstag auf? Also du bist ins Büro und dann, was ist das Erste, was du machst?
Genau. Also ich bin auch bei Kunden zum Beispiel. Also unsere Philosophie ist auch, dass, obwohl es jetzt wie gesagt eine CEO oder sonstiges, wir wollen immer beim Kunden selbst noch bleiben und das ist mir vor allem auch wichtig, dass ich halt nicht so den Bezug zu unserem eigenen Produkt verliere, weil ich glaube, auch nur so bekommt man überhaupt noch mit, was geht und was geht nicht. Und
was wird
so kann ich, genau, und so kann ich halt auch meinem Team so auch einfach nachsichtiger sein, wenn Sachen halt irgendwie nicht so funktionieren, solche Sachen, ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich bin momentan 3 Tage die Woche bei einem Kunden und habe dann 2 Tage die Woche noch für uns. Dann bin ich meistens eigentlich entweder bei uns in der Factory oder eben tatsächlich irgendwie treffe mich eben mit meinen Partnern und wir arbeiten dann eben viele, viele interne Sachen aus in dem Bereich. Oder habe eben auch, ich mache ja auch wie jetzt hier viel, viel so Konferenzen, Speaking-Sachen, bin ja auch immer noch in Barcelona und solche Themen, genau. Also bin auch viel am Reisen.
Setzt du dir Wochenziele, setzt du dir einmal Business-Ziele und hast du auch persönliche Ziele gesetzt, wie du dich als Mensch irgendwie entwickeln möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich sehr, sehr starke Werte und ich glaube, die bleiben auch extrem da so. Also
das kannst du welche nennen?
Loyalität ist eins meiner größten Werte. Also, und das merkt man, glaube ich, auch stark so in den so Beziehungen, die ich aufgebaut habe in meinem Leben. Also, wie gesagt, das merkt man, glaube ich, immer stark daran, ob man längere Zeit mit demselben Freundeskreis hat oder längere Zeit so mit denselben Menschen ist. Und das bin ich eindeutig. Also, auch mit meiner Partnerin jetzt. Wir sind uns wirklich aufs Blut loyal mit meiner Familie, mit meinen besten Freunden. Also, das ist.
Bist du ein Familienmensch?
Ich bin ein Familienmensch, ja. Habe aber ungefähr die kleinste Familie dieser Welt. Nämlich meine Eltern und einen Hund. Und da hört es auch schon wieder auf. Aber genau. Dafür bin ich aber ein sehr Familienmensch, ja. Ich bin auch viel bei denen draußen. Und Loyalität ist auf jeden Fall ein ganz starker Wert und auch einfach dieses, ich weiß gar nicht, wie man das als Wert packt, aber dieses Verständnis für Perspektiven ist, glaube ich, auch ein großer. Also man judgt Leute immer sehr schnell, weil sie Dinge anders machen, als man sie selbst macht. Man darf aber auch nie vergessen, wäre ich in so einer Situation, wie hätte ich denn gehandelt? Also auch einfach wirklich
sehr selbstreflektierend auch.
Ja, in die Schuhe des anderen zu versetzen und ob man denn dann tatsächlich, ne, also es ist immer, ich habe immer das Gefühl, man sitzt auf so einem hohen Ross und kann natürlich von da oben ganz, ganz toll urteilen. Aber wenn du dann wirklich mal in einer anderen Situation bist, wie verhältst du dich wirklich? Und das ist eben das Harte. Also in so wirklichen Situationen, klar, weißt du, es ist so ein typisches Ding, in guten Zeiten verhalten sich Menschen immer gut, aber verhalten sich Menschen auch gut in schlechten Zeiten, also wenn es ihnen wirklich schlecht geht, und da kommt nämlich dann das erste Mal die Wertefrage auf, finde ich. Also wer bist du, wenn es dir schlecht geht?
Was glaubst du, oder wie sehen dich Fremde und was magst du daran nicht? Also gibt es irgendwas, wo du glaubst, da wirst du in eine Schublade gesteckt oder so bist du gar nicht, aber so wirst du wahrgenommen?
Also ich werde mit Sicherheit sehr extrovertiert wahrgenommen, das bin ich aber auch. Also ich glaube, das wäre geleugnet, wenn ich Nein sage. Wie nehmen mich Leute wahr? Ich kann es gar nicht so richtig beurteilen. Also ich glaube, manchmal bin ich so ein bisschen Walze, das weiß ich auch. Also manchmal so ein bisschen wünsche ich mir selber, dass ich kurz mal 2 Minuten länger drüber nachgedacht hätte, bevor ich es gesagt habe.
Nicht so impulsiv.
Ja, genau. Ich bin auch echt gern mal so, dass ich so ein bisschen drüber rolle, ohne dass ich wirklich, also obwohl ich es mit Sicherheit nicht so meinte, ne? Aber ich kann schon vorstellen, dass ich da mit Leuten vor Kopf stoße. Das würde ich gerne manchmal so ein bisschen reduzieren.
Zweifelst du dann an dir? Hast du jemals große Zweifel an dir gehabt?
Nee, also ich zweifle, glaube ich, nicht viel an mir. Also weil ich mich immer wieder viel hinterfrage und glaube ich auch viel so, ich bin ein super offener Mensch für Feedback und ich versuche das dann auch wirklich stark umzusetzen, so wenn ich Feedback bekomme. Und ich glaube, genau das ist eben auch so ein Ding. Zweifeln, also solange ich nicht an meinen eigenen Werten zweifle, weil ich halt wirklich gegen meine Werte handle, nicht wirklich. Also, dass man mal Dinge falsch macht und eine Entscheidung falsch gefallen ist, das ist so, das gehört
Das
dazu,
gehört
ne?
ja.
Aber so, das sind alles noch keine lebensentscheidenden Momente gewesen, so in dem Sinn. Und deswegen, nee, würde ich sagen, so ein Grundzweifel an mir selbst nicht, nein.
Was, das ist auch eine spannende Eigenschaft. Meistens ist es so, dass viele Gründer ja so eine Grundnaivität haben und sagen, das wird schon irgendwie. Irgendwie werde ich das schon machen.
Ja.
Mal gucken, wie ich da rauskomme.
Ja, ist auch wirklich so. Also einfach mal, ja,
Ja.
let's try, ne? Also, wie gesagt.
Fall auf die Schnauze gehört auch dazu.
Natürlich, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auch jetzt mit dem Jahr, wo ich jetzt hier meine Firma aufgebaut habe, das ist halt auch so einmal kurz genau jede Stolperfalle mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Aber du lernst
Aber
halt draus,
danach
ne?
weißt du es.
Also,
Danach
genau,
weißt du es.
danach weißt du es auf jeden
Das
Fall.
ist, ich glaube, viele sagen nach dem Studium, oh, vom Studium weiß ich nur noch irgendwie, war überhaupt nicht relevant oder sowas. Weiß ich nur 90%, aber ich glaube dann immer, aber wie wäre es gewesen, wenn du nicht studiert hättest? Dann wärst du heute nicht an dem Punkt oder das ist nicht dieses
Du
Mindset.
lernst im Studium, finde ich, auch ganz andere Sachen. Also es geht auch gar nicht so sehr, finde ich, um den tatsächlichen Inhalt, sondern du lernst erstmal, ist es, glaube ich, wichtig also das allein schon der soziale Komponente, so unter Leuten zu sein, die dich ja auch gleichzeitig wieder inspirieren. Und man lernt ja auch allein schon dadurch, teilweise lernen sich viele Gründer im Studium kennen und machen dann was zusammen. So solche Sachen. Also ein riesiger sozialer Faktor. Zweites Thema auch, du lernst halt überhaupt so methodisches Denken. Also blöde Sache, aber Eigenmotivation, ne? Ob jetzt, also klar kann ich jetzt am Sonntag und Samstag nichts machen, weil ich denke, es ist Wochenende, aber dann muss ich halt den Preis dafür zahlen, wenn Montag die Klausur daneben geht. Oder ich setze mich halt hin am Sonntag und mache was, weil ich mir halt meine eigene Motivation aufbaue, ist sozusagen was zu haben, ne? Oder auch solche Sachen wie, wie man lösungsorientiert denkt, also wie man an Sachen rangeht, ne? Wie man überhaupt so die Schritte aufbaut und das, also auch so ein Thema, also das, was ich da gelernt habe. Ich sehe halt erstmal immer das so, wie es sein soll, vor Augen und breche es dann runter in das, okay, wie komme ich da hin? Also ich sehe mal das Endziel, wie ich es gerne haben will, und
Was
dann überlege ich mir, wie komme ich da hin?
ist dein persönliches Endziel? Wo möchtest du mal hin?
Also ich glaube, das ist ganz viel Etappenziele, keine Ahnung. Aber genau das ist es auch so. Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich mir sehr gut mal vorstellen und die sind jetzt ganz unbusiness-related, glaube ich, aber ich hätte super gerne mal auf Sardinien meinen eigenen Wein und würde super gerne mal so eine eigene Weinlese anbauen und meinen eigenen Wein, also auch voll klein, so 100 Flaschen oder sowas,
Ja.
aber meinen eigenen Wein herstellen, so.
Das ist so der persönliche, das
Irgendwas mal,
Lifestyle-Ziel
ja, keine
irgendwie ein
Ahnung.
bisschen.
Man hat ja manchmal so, weißt du, hast ja so dieses witzige Bild vor Augen. Du mit deinen, weiß ich nicht, 60 plus, deine Enkelkinder irgendwie
Ja,
um
genau,
dich
hast du
rum.
dieses Bild von
Und
dir schon?
genau, und da mache ich gerade Wein auf Sardinien und
Okay.
habe meine eigene Rebe angebaut. Genau, dieses Bild habe ich vor Augen.
Ja, hervorragend. Dann in 25, 35 Jahren schauen wir da
Ja, keine Ahnung, ob es
nochmal.
das, ja, genau. Da wird sich wahrscheinlich schon wieder tausendmal geändert haben, aber das ist so der kleine Flash, den ich vor Augen habe, ja.
Hast du so kleine Alltagstools? Machst du dir To-Do-Listen? Glaubst du, hast du irgendwelche, wo du sagst, das hat mir super geholfen und das könnte man jetzt auch, egal in welcher Situation sich der Hörer gerade befindet, das könnte man irgendwie super implementieren, ob es für Studium, für einen Job, gibt es irgendwie Produktivitätssteigerer?
Was ich viel mache, ist also wirklich priorisieren lernen. Also ich mache viele To-Do-Listen, ja, habe ich auf jeden Fall. Also wirklich eigentlich wöchentlich, aber ich switch die halt auch. Also jeden Tag gucke ich bestimmt fünfmal auf meine To-Do-Liste und priorisiere immer wieder neu. Also ich glaube, es ist eines der größten Themen, die du gerade im Startup-Bereich lernen musst, jeden Tag neu zu priorisieren, weil es ändert sich wieder so viel und du musst dich immer wieder fragen, ist das jetzt gerade immer noch das Wichtigste, was gebraucht wird? Und vor allem dieses, auch als Gründerin, so dieses, braucht das jetzt jemand, um weitermachen zu können? Oder bleibt dann so der Kosmos stehen? So, ne? Und so priorisiere. Also ich schiebe mir die Sachen, wo ich alleine was machen kann, in Zeit, wo ich weiß, dass mich, also ne, ob ich das dann abends mache oder am Wochenende oder sowas immer, da packe ich sowas rein. Und die Sachen, wo Leute aber abhängig von mir sind, die eben weiterlaufen müssen, packe ich mir dann logischerweise in solche Zeiten rein. Ansonsten liebe ich alles, was so mit Slack-Apps zu tun hat. Gibt es ziemlich coole Sachen. So, ja, weiß ich nicht, allein schon so Slido ist eine ziemlich coole App, die wir jetzt oder rausgefunden haben. Da kannst du so Q&As starten. Dann gibt es natürlich so Pulsumfragesachen. Dann gibt es solche Sachen, wo du so kurz Feedback geben kannst in Slack an Leute aus dem
Team. Aber das ist vor allem Business dann, ne?
Das ist so Business-Sachen, genau. Also sowas finde ich schon ziemlich nice, wenn du so kleine Tools im Tag hast.
Persönliche Inspiration, hast du 3 Lieblingsbücher?
Ja, hab ich. Eins ist Principles von Ray Dalio. Weil ich auch sehr nach Prinzipien arbeite. Das ist auch wieder genauso dieses, ich glaube, auch vielleicht dazu mal so dieses Thema Core Values ist super wichtig, glaube ich, auch in Unternehmen. Was ich aber für uns auch rausgefunden habe, ist so eher so Wenn-Dann-Beziehungen, also so Principles eben, ne? Also wenn das passiert, dann handle ich so. Und das ist mit Absicht, also das funktioniert sehr gut, weil das Wichtigste ist, dass es bei uns nie eine richtige Entscheidung gibt, sondern es gibt immer nur das kleine Übel, so sage ich es mal. Also es gibt immer nur eine Grauzone und du hast nie schwarz und weiß, sondern du hast immer nur, eigentlich weißt du nie, wie die Entscheidung ausfällt, aber du musst eine Entscheidung in dem Moment treffen. So, und wir haben viele solche Sachen, also auch wenn, einfaches Ding, so ein MVP ist zum Beispiel so ein Thema. Ich weiß, es steht noch nicht zu 100%, aber auch wenn ich es mache, ich entscheide mich lieber, es online zu lassen, anstatt ich es nicht tue. So, also so Wenn-Dann-Regeln oder so dieses...
Das hast du aus dem Buch gelernt.
Ja, das hatte ich aber vorher schon, aber okay. Das Buch spiegelt es sehr, sehr gut wider. Also er spricht halt auch viel darüber, über diese Principles. So. Okay. Genau, es ist ein sehr cooles Buch und ansonsten ich liebe das Parfüm. Das ist eigentlich ein altes französisches Buch, ja. Das liebe ich sehr, das ist ein sehr schönes Buch. Und ein drittes. Es ist noch so, also inzwischen ist es wahrscheinlich schon wieder ein sehr, sehr Mainstream-Buch geworden, aber zu der Zeit, als ich es damals gelesen habe, als ich auf Bali gelebt habe, war es schon ziemlich inspirierend. Oh, das heißt The Power of Now.
Genau. Auf Bali gelebt.
Genau, ja.
Okay, das stelle ich mir auch nicht verkehrt vor.
Ja, war eine coole Zeit, aber Insel Life, dafür war ich noch zu jung, um es zu genießen, glaube ich. Ja, da hat mir noch zu viel Action gefehlt irgendwann.
Okay, ja gut, Sardinien ist ein bisschen was anderes als Bali, aber...
Ja, und dazwischen liegen auch nochmal 40 Jahre in der Planung.
Sehr, 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 sehr interessant. Wir befinden uns jetzt am Ende und wie schon am Anfang angekündigt, wie in jedem Podcast, wollen wir dich natürlich fragen, welche 3 Personen möchtest du uns empfehlen, mit wem wir unbedingt sprechen sollten und warum?
3 Personen, mit denen ihr unbedingt sprechen solltet und warum. Okay, also zunächst würde ich sagen meine Partnerin Cornelia Hoppe, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel Inspiration von ihr bekommen habe. Das ist für mich einer der reinsten und sage ich mal so also einer der Menschen, der so stark das Ego zurückstellt und immer wirklich erst an andere denkt, den ich, glaube ich, so je getroffen habe. Also wirklich extrem altruistisch. Sowas trifft man, glaube ich, selten. Also würde ich sehr empfehlen, wenn man, zumal sie überhaupt kein Mensch ist, der das nach außen hin zeigt, sondern das halt wirklich nach hinten hin tut. Und das ist sehr selten, dass man sowas findet. Wen noch? 3 Leute.
Hast du irgendeinen inspirierenden Gründer oder Gründerin noch so aus dem, die du in deinem beruflichen Weg kennengelernt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Sebastian Pollock hat auch mal Amorelie mitgegründet und baut jetzt gerade seinen eigenen VC mit auf. Aus dem Grunde, glaube ich, sehr inspirierend, weil er einfach mal miterlebt hat, was es eben bedeutet, so eine große Firma mit aufzubauen und was es eben da auch, was da auch alles passiert und wie wichtig auch einfach diese People-Komponente ist. Ne? Und ich glaube, das hat ihn auch super geprägt, dass er das jetzt so als Wissen mitnimmt und eben auch das, was er jetzt mit aufbaut, auch ganz anders herangeht, glaube ich so. Das ist schon, glaube ich, also ich bin sowieso ein Freund von so Mehrfachgründern und Leuten, die halt sowas erfahren haben, auch schon zu fragen. Generell.
Letzte Person, fällt dir noch eine ein oder sagst du, die 2 sind top-notch?
Letzte Person.
Mit dem französischen Comiczeichner.
Mit dem Französischen, doch, ist richtig. Genau sowas eigentlich, stimmt. Nee, vielleicht nochmal was ganz anderes. Sascha Härtel, der lebt aber auf Bali inzwischen.
Dann fliegen wir nach Bali, würde ich sagen.
Und hat die Startup-Bubble verlassen, um da drüben einfach ohne jeglichen Plan halt einfach mit dem Willen rauszukommen und einfach auf Bali leben zu wollen. Und hat sich da tatsächlich auch ein cooles Leben aufgebaut, hat inzwischen auch, also wir haben noch zusammen ein Restaurant, aber hat inzwischen auch noch zwei weitere Startups, so in dem Bereich Entrepreneurs Go Spiritual sozusagen aufgebaut. Das eine heißt Yogi Lab und das andere heißt Karma House. Und lebt jetzt echt schon, boah, lass mich lügen, ich glaube 5 Jahre da. Und ja. Ist, glaube ich, auch eine interessante Geschichte von ihm zu hören, was so passiert ist in seinem Leben.
Ja,
Mann, da drüben.
Das ist was, ja, was sehr Spirituelles dann auch.
Ja, genau, so ein Mix zwischen ich muss raus aus dem Hamsterrad und...
Glaubst du, dahin geht der Trend? Glaubst du, das wird es verstärkt geben, solche Wanderungen, Leute, die jetzt irgendwie in dieser Startup-Bubble sind?
Du meinst dieser zu 100% Cut, also ich bin da kein Freund von, weil ich glaube, dass Balance key ist so ein bisschen. Also ich glaube, du hast viel falsch gemacht, wenn du die Reißleine ziehen musst, weil da solltest du nicht hinkommen, sondern du solltest eigentlich dir zwischendurch schon kurz mal so Anker setzen und ich setze mir so einen Anker zum Beispiel. Ich habe immer so in meinem Kalender tatsächlich Daten, wo ich mir sage, okay, heute ist so eine Art Retrospective-Tag, also ich gucke mir einmal kurz an, mein Status Quo, evaluiere meine Werte, bin ich glücklich, will ich da sein, wo ich will und schaue dann, dass ich meinen Kurs, sag ich mal, anpasse und nicht, dass ich blind 6 Jahre renne und dann irgendwie merke, ich stehe hier vor einem brennenden Haus und habe keine andere Wahl mehr, anstatt einmal alles runterzureißen und abzuhauen so generell. Ne? Also ich glaube, das ist der falsche Weg, diese Extremen. Ich bin einfach in einem eine Freund von Balance irgendwo. Ich muss jetzt nicht nur meditieren, ich muss aber auch kein verrückter Gründer sein, der, wie gesagt, nichts anderes mehr hat außer Business in seinem Leben.
Ich glaube, ja, um das abzuschließen, was ich jetzt mitnehme sehr, ist wieder das Thema Selbstreflexion. Das kehrt immer wieder. Das Thema Machen, das ist ja auch so ein bisschen unser Motto. Also was soll dir passieren, gerade mit Anfang, Mitte 20, was hast du zu verlieren? Mach dieses Fear-Setting mal, schau danach. Und du sagst, Firmenkultur ist das A und O. Wenn ich jetzt nach einem Arbeitgeber suche und sage, ich möchte in ein Startup oder einen Konzern schauen, sollte ich darauf achten.
Ja, so, das trifft es ganz gut.
Das sind die Key Takeaways.
Danke, dass du es nochmal so gut zusammengefasst hast. Ich hätte mich jetzt selbst nicht mehr so dran erinnert, aber nee, das finde ich sehr gut, ja, auf jeden Fall, ja. Genau, und einfach mal an die eigenen Fähigkeiten glauben. Das ist schon alles so, kommt schon alles so, wie es kommen soll.
Vicky, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es
gerne.
Es hat Spaß gemacht.
Ja.
Und dann freuen wir uns, wenn wir dich heute Abend nochmal bei uns auf der Bühne sehen dürfen. Für alle, die nur zuhören und leider nicht dabei sein konnten, vielleicht das nächste Mal. Danke dir.
Cool, vielen Dank.
Das war sie, die Folge mit Vicky. Schön, dass ihr bis zum Ende geblieben seid und hoffentlich einfach auch mal so über eure Glaubenssätze jetzt ein bisschen nachdenkt. Braucht man wirklich diesen Plan oder, wie sie auch sagt, man braucht keinen Plan, weil es kann jede Woche was Neues passieren. Vielleicht habt ihr neue Ideen zum Praktikum, vielleicht habt ihr neue Ideen dazu bekommen, ob eher Konzern oder doch eher das Startup für euch interessant ist und auch so ein bisschen die Frage beantwortet, schließt ein Startup die Karriere, also den Karriereweg im Corporate aus und wie ist es andersrum? Da fand ich ihre Einstellung sehr, sehr gut, beziehungsweise ihre Gedanken. Und ich freue mich, wenn ihr wie immer den Podcast teilt, euren Freunden davon erzählt und wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wiederhören. Macht's gut und eine schöne Woche.